das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Und ganz zu Beginn schauen wir nach Georgien, wo es in diesen Minuten gewalttätige Ausschreitungen gibt. Uns erreichen diese aktuellen Bilder aus der Hauptstadt Tiflis. Eine antirussische Demonstration war am Abend eskaliert. Wütende Georgier versuchen, das Parlament zu stürmen. Sie protestieren dagegen, dass ein russischer Abgeordneter vom Sitzplatz des Parlamentspräsidenten aus eine Ansprache halten durfte. Das Verhältnis zwischen beiden Ländern ist angespannt und die Polizei geht mit Gewalt gegen die Demonstranten vor. Insgesamt sollen bisher mindestens 50 Menschen verletzt worden sein. Und eine Entspannung der Lage ist derzeit nicht in Sicht. Wir beobachten natürlich die weitere Entwicklung, kommen zunächst aber zu einem Thema in Deutschland, das viele Menschen betrifft, nämlich Autofahrer. Gerade erst ist ja Verkehrsminister Scheuer mit seinen Plänen für eine Pkw-Maut gescheitert und jetzt bläst ihm wegen eines anderen Projekts viel Gegenwind entgegen, wegen eines Entwurfs für neue Führerscheinregeln nämlich. Demnach sollen künftig viele Autofahrer mit ein paar Stunden Übung und ohne zusätzliche Prüfung auf Motorrädern auf deutschen Straßen unterwegs sein dürfen. Nun hagelt es Kritik und Christine Hartauer berichtet.
Je besser das Wetter, umso mehr Motorräder auf den Straßen. Doch der schnelle Fahrspaß ist gefährlich. Motorräder und die gut 100 Stundenkilometer schnellen sogenannten Leichtkrafträder gehören zu den Verkehrsmitteln, die häufig in Unfälle verwickelt sind. 2017 gab es bei Unfällen mit Leichtkrafträdern fast dreimal so viele Tote wie bei Autos. Minister Scheuer will jetzt einen Gesetzentwurf auf den Weg bringen, der es Autofahrern erlaubt, solche Leichtkrafträder fahren zu dürfen. Die Voraussetzungen? Mindestalter 25 Jahre und seit mindestens 5 Jahren ein Führerschein der Klasse B. Zur Vorbereitung gehören 5 Unterrichtseinheiten, davon eine theoretische, 4 praktische. Eine Prüfung ist nicht geplant. Im ländlichen Raum soll so laut Verkehrsministerium die Mobilität gestärkt werden. Doch Verkehrsforscher äußern große Bedenken.
Schon jetzt ist ja diese Klasse nach den schweren Motorrädern tatsächlich eine der unfallträchtigsten Klassen von Fahrzeugen in Deutschland. Und das sind ja noch die trainierten Fahrer. Wenn jetzt also welche dazukommen, die nach ein paar Stunden vom Auto umsteigen, dann befürchte ich tatsächlich, dass dort die Unfallentwicklung gerade bei den schweren Unfällen dramatisch ansteigen wird.
Auch die Grünen lehnen den Vorschlag ab. Sie sprechen von Ablenkung.
Man kann den Eindruck haben, dass Herr Scheuer hier eine Ablenkungsdebatte führen will, um vom Versagen als Verkehrsminister mit dem Prestigeprojekt Pkw-Maut einfach abzulenken.
Krischer bemängelt, es gebe wichtigere Themen für Verkehrspolitiker, etwa den Klimaschutz und die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs. In Berlin geteilte Meinungen.
Schwierig, birgt ein hohes Gefahrenpotenzial.
Perfekt, muss ich keinen neuen Führerschein machen.
Ich denke mal, dass es für unsere Verkehrssicherheit hier in Deutschland eher nachteilig sein wird.
Ja, das ist eine typische Scheuer-Idee.
Und ob die überhaupt so umgesetzt wird, ist noch offen. Der Entwurf ist aktuell in der Abstimmung der Bundesministerien.
Bei EU-Gipfeln geht es ja selten unkompliziert zu, denn die Interessen der 28 Staats- und Regierungschefs liegen nicht nur manchmal, sondern in der Regel weit auseinander. Besonders deutlich wird dies nach der Europawahl in Sachen Juncker-Nachfolge. Das Geschachere um die Besetzung des Postens des EU-Kommissionspräsidenten geht munter weiter, auch weil die traditionell enge EU-Achse Paris-Berlin in dieser Frage nicht funktioniert. Im Gegenteil. Angela Merkel und Emmanuel Macron haben sich in der Personalfrage verhakt. Gudrun Engel aus Brüssel.
Es geht um das Büro mit dem besten Blick auf Brüssel. 13. Stock, Penthouse. Höher kann man in der EU nicht aufsteigen. Wer darf hier einziehen? Manfred Weber erhebt Ansprüche. Franz Timmermans rechnet sich Chancen aus. Margrethe Vestager wäre gerne die Neue. Oder doch jemand ganz anderes? Wer übernimmt sein Amt? Bei den europäischen Staats- und Regierungschefs werden Allianzen geschmiedet, Strategien verfolgt. Doch noch fehlt es an klaren Mehrheiten für einen Kandidat. In den vergangenen Wochen habe ich immer nur Nein, Nein, Nein gehört. Aber in Europa brauchen wir ein gemeinsames Ja. Ein gemeinsames Ja scheitert bislang auch an diesen beiden, Deutschland und Frankreich, uneins in der Frage, welche Rolle die Spitzenkandidaten bei der Amtsvergabe spielen sollten. Wir müssen in einem gemeinschaftlichen Prozess Männer und Frauen finden, die sich diese ambitionierte Aufgabe zutrauen. Problem nur, jeder Regierungschef und jede Parteienfamilie hat einen anderen Kandidaten im Blick.
So kann es sein, dass es heute noch kein Ergebnis gibt. Das ist aber aus meiner Sicht nicht so sehr bedrohlich.
Es bleiben noch 12 Tage, bis das Europäische Parlament sich konstituiert. Bis dahin sollte idealerweise klar sein, wer hier künftig das Sagen hat.
Und damit weiter zu Markus Preis für uns vor Ort in Brüssel, wo man noch zur Stunde zusammensitzt. Tut sich denn was?
Es tut sich, glaube ich, sehr viel, aber noch nicht in der Hinsicht, dass man das hier draußen mitbekommen würde, geschweige denn, dass man ein Ergebnis hätte. Also die Debatte läuft seit ungefähr jetzt knapp 3 Stunden. Und das ist sicher ein sehr schwieriger Vorgang. Man sieht auch immer wieder, dass man sich da in Einzelgruppen zusammensetzt, unter anderem Frankreichs Präsident Macron, die Bundeskanzlerin, der spanische Premier Sanchez und Donald Tusk, der Ratspräsident. Also wird heute Abend sicher noch lange und ich vermute noch viele Stunden auch diskutiert werden. Aber ich glaube nicht, dass wir heute Abend schon einen Namen haben werden.
Jüngst hat ja Sigmar Gabriel die Bundeskanzlerin für einen Wechsel nach Brüssel ins Spiel gebracht. Das hat für doch ein bisschen Aufmerksamkeit gesorgt. Wie sieht man das denn vor Ort in Brüssel?
Also die Frage wird hier immer wieder gestellt, nicht nur in den letzten Tagen, sondern auch schon in den letzten Monaten. Wäre denn Angela Merkel bereit, zum Beispiel Ratspräsidentin zu werden? Ich glaube, die ganz konkreten Vorschläge, die nimmt sie selber eher als Angriffe wahr. Denn gerade die kamen ja auch zum Beispiel aus Frankreich von Emmanuel Macron, der gesagt hat, wenn die Bundeskanzlerin wechseln würde, die würde ich sofort unterstützen, aber Manfred Weber nicht. Das sieht man doch eher als taktische Manöver zu sagen, wir wären eigentlich für den Deutschen, aber nicht für Manfred Weber. Und die Bundeskanzlerin sagt aber ganz klar, der Wechsel ist für mich ausgeschlossen und ich glaube, das ist auch glaubhaft.
Markus Preis, ganz herzlichen Dank für diese aktuellen Informationen aus Brüssel. Ja, und seit heute Abend ist klar, die etwa 160.000 Mitglieder der konservativen Partei in Großbritannien, die Tories, die haben die Wahl zwischen Jeremy Hunt und Boris Johnson. Der eine Hunt ist derzeit Außenminister und der andere Johnson seit vielen Jahren ja so etwas wie das Enfant terrible der britischen Politik, der mit markigen Sprüchen auf sich aufmerksam macht, von dem sich viele aber wohl früher kaum vorstellen konnten, dass er einmal Premierminister werden könnte. Das ist vorbei. Mareike Aden über die Entscheidung am Abend.
We therefore declare that Jeremy Hunt and Boris Johnson.
Jeremy Hunt und Boris Johnson haben sich für die Stichwahl der konservativen Partei qualifiziert. Dass Boris Johnson die Stichwahl erreicht, ist keine Überraschung. Er lag in jeder Abstimmung vorne und erhielt nun 160 Stimmen. Außenminister Jeremy Hunt schaffte es mit 77 Stimmen auf den umkämpften 2. Platz. Umweltminister Michael Gove, der in der vorherigen Runde auf Platz 2 gelegen hatte, ist mit 2 Stimmen weniger knapp ausgeschieden. Im Rennen um das Amt des Premierministers gibt sich Hunt beim Brexit moderater als Johnson. Einen weiteren kurzen Aufschub schließt Hunt, einst Brexit-Gegner, nicht aus. Aber Hunt und Johnson sagen, sie würden einen EU-Austritt ganz ohne Einigung in Kauf nehmen, wenn nötig. Darüber, wer von den beiden der nächste britische Premierminister wird, werden bis Ende Juli die etwa 160.000 Mitglieder der konservativen Partei entscheiden.
Theresa May, hier im Conservative Club in Romford haben sie sich schon längst abgeschrieben. Der Blick erst in die Zukunft gerichtet. Wen könnten sie zum Parteivorsitzenden und so zum nächsten Premierminister machen? Schon jetzt steht für Sue Connolly, ihre Enkelin Lucy und Freundin Linda Owen fest, ihre Stimme wird derjenige bekommen, der sich für einen möglichst harten und schnellen Brexit einsetzt. Und da komme für sie eigentlich nur einer in Frage, Boris Johnson.
He's a heavyweight.
Er ist ein Schwergewicht. Er ist ein Mann unter kleinen Jungen. Sogar Nigel Farage von der Brexit-Partei hat gesagt, die größte Furcht der EU ist, dass Boris neuer Premier wird. Und wie schön, dass wir denen jetzt zur Abwechslung mal Angst machen können.
How wonderful for us to frighten them for a change. The grassroots
and the country. Die Basis und das Land liebt Boris. Er ist ein Charakter. Er leistet sich manchmal ein Fauxpas, aber das macht doch jeder. Dass nach diesem Wettstreit aber nur die etwa 160.000 Parteimitglieder der Tories darüber abstimmen werden, wer das Schicksal Großbritanniens in Zukunft lenkt, stört im Club in Romford niemanden. Im Gegenteil, denn sie erwarten von dem neuen Premier eigentlich nur eines.
Wir wollen raus aus der EU. Wir wollen jetzt raus, egal was es kostet. Wir wollen raus und kommen schon klar. Und um das zu erreichen, sagen sie, sei eben Boris die einzig richtige Wahl.
Für Politiker ist es inzwischen Alltag. Hass und verbale Gewalt, der sie ausgesetzt sind, vor allem in Form von Droh-E-Mails. Früher, ja, da hätte man noch zu Stift und Papier greifen und die Drohpost zum Briefkasten bringen müssen. Aber heute, da ist die Hürde, wüsteste Beschimpfungen im Netz an die Empfänger zu senden, deutlich niedriger. Manch einer hat vielleicht lange gedacht, das ist halt so im Internet, das bleibt schon bei verbaler Gewalt. Seit dem Mordfall Lübcke kommen viele nun aber ins Grübeln. Michael Stempfle berichtet.
Seit Jahren positioniert sich die linken Politikerin Renner gegen Rechtsextremismus und handelte sich damit schon zahlreiche Morddrohungen ein. Mehrfach auch von der ominösen Gruppe Staatsstreichorchester, die seit Monaten unerkannt Droh-E-Mails verschickt.
Das ist eigentlich ein Unding, dass die Ermittlungsbehörden bis heute keinen Erfolg zu verzeichnen haben.
Die Kritik richtet sich auch gegen die Generalstaatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Berlin. Sie konnten bislang nicht klären, ob die Verfasser der Drohmails rechtsextreme Provokateure sind oder gar potenzielle Attentäter. Auf jeden Fall haben sie auch die Oberbürgermeisterin von Köln, Reker, bedroht. Sie war bereits 2015 bei einem Anschlag schwer verletzt worden. Selbstkritik vom Bundesinnenminister.
Wir sind noch nicht so weit, dass wir das alles vollständig perfekt beherrschen. Da müssen Bund, Länder und die Sicherheitsbehörden noch ein ganzes Stück besser werden.
Personenschutz gibt es nur bei besonders großer Bedrohungslage und die Politiker wollen diesen oft auch vermeiden.
Ich glaube nicht, dass wir das Problem insgesamt nur mit Personenschutz lösen. Ich möchte ja zu den Menschen gehen. Ich möchte bei Bürgerinnen und Bürgern unbefangen auch ins Gespräch kommen. Aber im Zweifel, ja, braucht es noch einen stärkeren Schutz, einen schnelleren Schutz, bevor wir uns verwundert die Augen reiben, was da zum Beispiel in Kassel passiert ist.
Die Sorge von Martina Renner? Falls die Verfasser der Drohmails des sogenannten Staatsstreichorchesters nicht ermittelt werden sollten, dann könnten sich Rechtsextreme bestätigt sehen.
Bezahlen via Facebook? Der Social-Media-Gigant bastelt an einer digitalen Währung, genannt Libra. Es wäre eine Art Weltwährung, die überall genutzt werden könnte, bloß dass Facebook eben keine Bank ist und keiner staatlichen Finanzkontrolle untersteht. Ein absolutes Novum, das natürlich die Kritiker des Konzerns auf den Plan ruft. Svea Eckert mit den Einzelheiten.
Auf Facebook Klamotten aussuchen, bestellen und direkt bezahlen. Ein Taxi per Kurznachricht ordern und dort die Rechnung begleichen. Per WhatsApp oder Messenger Geld an Freunde schicken. Noch geht das nicht. Aber so stellt sich Facebook die neue Welt vor und kreiert eine eigene Währung. Eine Art digitales Bargeld. Der Name Libra. Im US-Fernsehen berichtet stolz der Mann hinter Facebooks neuem Projekt. Es ist eine sehr gute Form von digitalem Geld. Es ist gedacht für jeden Tag, aber auch um über Grenzen hinweg zu bezahlen und viele weitere Dinge. Natürlich gibt es Probleme zu lösen. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt rausgehen und jemanden bitten, $10 mit dem Mobiltelefon nach Kanada zu überweisen, dann wüsste der nicht, wo er anfangen soll. Funktionieren soll das so. Der Nutzer zahlt Geld in seiner eigenen Währung in eine Art digitalen Geldbeutel ein. Dort wird es in Libra getauscht. Damit soll er dann überall auf der Welt bezahlen können. Ein kleiner Teil jeder Transaktion könnte als Gebühr an Facebook gehen. Hinter Libra steht nicht Facebook allein, sondern auch Unternehmen wie Mastercard und Uber. Eine Allianz aus bislang 28 Mitgliedern. Facebook träume von einer Weltwährung, glauben Analysten. Außerhalb staatlicher Kontrolle. Etwas, das in dieser Form bislang niemandem gelungen ist.
Wenn man sich vor Augen führt, dass ja Facebook 2,7 Milliarden Kunden hat und dass ja über das Facebook-Account, über das Internet auch 2 Milliarden Menschen, die noch keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben, mit dieser Währung arbeiten können, dann wäre das sicherlich als Vision etwas, wo man sagen muss, Facebook hat hier auch bei Zahlungsmitteln die Weltherrschaft.
Facebooks Griff nach der Weltherrschaft? Durch die Datenskandale der Vergangenheit haben viele Nutzer ihr Vertrauen in Facebook verloren. Obwohl der Konzern verspricht, die Daten der Nutzer diesmal nicht ausbeuten zu wollen.
Es ist nun wirklich nicht so, dass der Konzern sich in der Vergangenheit sehr stark um den Datenschutz seiner Nutzer gekümmert hätte. Und gerade Letzteres ist ja immer ein Indikator dafür, ob ich Vertrauen haben soll in Firmen. Und gerade der finanzielle Bereich, der Finanzsektor, der setzt ja geradezu Vertrauen voraus. Wer dieses Vertrauen also nicht hat, der sollte dort auch nicht hingehen.
Trotz aller Kritik, Facebook bewegt sich weiter. Weg vom sozialen Netzwerk hin zur allumspannenden Plattform. 2020 soll die neue Währung an den Start gehen.
Zum Sport. Und da gab es am Abend eine überragende Leistung der deutschen U21-Fußballer. Am Ende stand es 6:1 gegen Serbien. Ein Sieg, der nie gefährdet war, angesichts fast chancenloser Gegner. Das heißt, das deutsche Team hat jetzt 6 Punkte aus 2 Spielen und damit vor dem letzten Gruppenspiel gegen Österreich hervorragende Chancen auf Halbfinale und Olympia-Qualifikation.
Mann des Spiels gegen die Serben war Luka Waldschmidt. Der Freiburger steuerte gleich 3 Treffer zum glanzvollen 6:1-Sieg bei.
Wir haben mit dem ganzen Team einfach eine gute Leistung gezeigt, haben gut zusammengearbeitet, sind auch relativ gut dann ins Spiel gekommen. Erste Halbzeit war, glaube ich, gut. Und wenn es dann einmal läuft, macht es allen Spaß.
Die DFB-Elf in Weiß-Schwarz. Von Beginn an das dominierende Team mit teilweise tollem Kombinationsfußball. Öztun Ali in die Tiefe auf Marco Richter, Richter mit Köpfchen und Geniestreich. Nach 15 Minuten die Führung für Deutschland. Der Augsburger chippt den Ball an Serbiens Schlussmann Radunovic vorbei, das 1:0 für die Elf von Stefan Kunz. Chapeau. Knappe halbe Stunde vorbei, das deutsche Pressing effektiv, Lukic verliert das Leder an Neuhaus. 3 Deutsche gegen einen Serben, Waldschmidt das 2:0 wie aus dem Fußball-Lehrbuch. Und knapp 6 Minuten später trifft der gleiche Spieler, Waldschmidt, nach Solo erneut 3:0. Mensch, was für eine erste Halbzeit aus deutscher Sicht mit 3 wunderschönen Treffern. Nach dem Wechsel die Kunz-Elf zunächst nicht mehr mit dem ganz hohen Tempo, dafür aber mit Dahoud. Aus knapp 20 Metern trifft der Dortmunder zum 4:0. Bitterer Abend für die hochgehandelten Serben, denn in der 80. erhöht Waldschmidt mit seinem 3. Tor des Abends auf 5:0. Nach Foulspiel von Dahoud gegen Randlejovic. Im 16er gibt's Strafstoß für die Serben Sivkovic, der serbische Kapitän mit dem Ehrentreffer. Das aber noch nicht der Schlusspunkt, denn in der Nachspielzeit erzielt der eingewechselte Arne Meyer, der Hartaner, noch das 6:1. Jetzt wartet am Sonntag Österreich.
Es wird ein neues Spiel und Sie wissen auch, wenn das dann nachher schief gehen sollte und wir fahren dann am Montag nach Hause, dann fragt doch keiner mehr nach den Riesentalenten und fragt doch keiner mehr nach den tollen Torschützen.
Gegen Österreich aber reicht jetzt schon ein Remis zum sicheren Einzug ins Halbfinale.
Ja, und fast zum Schluss noch zu einer anderen Sportart, zum Fechten nämlich und der Fecht-EM in Düsseldorf. Da kann sich das deutsche Herrenflorett-Team über Silber und wichtige Punkte im Kampf über die Olympia-Qualifikation freuen. Mit 26:45 mussten sich die Herren nur dem WM-5. Und Olympia-2. Frankreich geschlagen geben.
Überraschende Silbermedaille für die deutschen Florettherren bei der Europameisterschaft in Düsseldorf. Im Finale unterlagen die Deutschen gegen die klar favorisierten Franzosen mit 26:45. Pech für das Team von Bundestrainer Uli Schreck, dass sie dabei auf den im Halbfinale verletzten Benjamin Kleibrink verzichten mussten. Diesen Nachteil konnte das Trio Peter Joppich, Luis Klein und André Sanita nicht ausgleichen. Aber allein die Silbermedaille, ein Riesenerfolg für die deutsche Mannschaft. Auch wenn die siegreichen Franzosen noch mehr zu jubeln hatten.
Sommerlich warm, dabei aber durchaus wechselhaft. So geht es beim Wetter weiter. Und das heißt konkret, bei 18 bis 27 Grad wechseln sich Sonne, Wolken und Gewitter munter ab. Hier die genaue Vorhersage.
Heute Nacht sind gebietsweise noch Schauer oder Gewitter unterwegs. Regional ist es aber auch klar. Am Tag teils Wolken, teils Sonne, die im Westen längere Zeit scheint. Im Nordwesten einzelne Schauer, im Osten und Süden auch Gewitter, die besonders in Alpennähe unwetterartig sein können, sonst weitgehend trocken. Am Tag an der nordfriesischen Küste bis 17, im Osten sommerliche 26 Grad. In der Nacht auf Samstag an Oberrhein und Isar bis 16, im Emsland nur 7 Grad.
Soweit von uns. Hier geht es jetzt weiter mit dem Film Mord in bester Gesellschaft. Kirsten Gerhardt meldet sich dann wieder mit der Tagesschau um kurz nach 2 Uhr, unter anderem mit den neuesten Informationen zu den Protesten in Georgien. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.